de France.
Baguette, Fromage, lecker.
Es ist Sommerpause bei Cheers, aber wir wären nicht Cheers und wir wären nicht Lou und Jonas, wenn wir nicht vorgesorgt hätten. 4 unserer liebsten Cheers-Folgen gehen für euch nochmal auf Sendung, also perfekt für alle, die auch im Sommer so ein bisschen tiefer in die Materie Wein eintauchen wollen.
In dieser Folge machen wir Halt in einem der größten und traditionsreichsten Weinländer der Welt, natürlich in Frankreich. Wir schauen auf berühmte Regionen wie zum Beispiel Bordeaux, Burgund und die Champagne und zeigen euch, was französische Weine ja eigentlich so besonders macht.
Frankreich.
Je t'aime.
Also viel Spaß beim Hören. Großartigen Sommer wünschen wir euch und denkt dran, wir stoßen auf euch an und zwar jetzt.
Cheers. Auf euch.
Da unten, der Bauch.
Wir sehen uns, wir hören uns wieder im September.
Ja,
haltet 15. uns die Treue. Ne?
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
Bonjour.
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 Hast du das gegessen, die Schokolade?
Ja, natürlich.
Ach, das können wir. Das hast du mir mitgebracht, ne?
Das habe ich dir mitgebracht.
So ein Täfelchen Schokolade. Irgendwo in der Bahn oder im Flugzeug bekommen.
Flugzeug. Und dann habe ich eingepackt, weil ich gerade, hör mal, Montag habe ich schon Produktion.
Oh, ist das schön. Ja, schon ein bisschen verformt, weil es wahrscheinlich einmal warm geworden ist.
Nee.
Oder ist das die Natürlichkeit dieser Schokolade?
Das muss so sein.
Wir sprechen heute über Frankreich. Frankreich und Wein liegen ganz nah beieinander, oder? Aber vorher machen wir unseren Wein der Woche auf, beziehungsweise noch der kurze Hinweis, Fragen sind zum Fragen da, wenn ihr also welche habt, rund um oder in und um die weite Weinwelt, immer her damit, über unsere E-Mail cheers@edeka.de oder ihr postet zum Beispiel bei Spotify, kann man ja unter die jeweilige Folge runterposten, oder auch gut, schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Falls ihr noch nicht Follower seid, würden wir uns sehr freuen. Aber jetzt das Fläschchen der Woche.
Der Wein der Woche.
Es ist rot. Es ist Rotwein. Es ist Merlot. Über die Rebsorte sprechen wir witzigerweise gleich auch nochmal ganz kurz. Und dieser Wein, der, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, Jane oder Janie oder, also für eine sehr fancy Designerflasche.
Hat auch eine gute Farbe.
Ja. Und kommt aus dem Languedoc. Haben wir ja schon etliche Mal drüber gesprochen. Sprechen wir auch gleich auch nochmal drüber. Hör mal, Merlot ist gleich auch nochmal unser Thema. Languedoc ist gleich auch nochmal unser Thema. Es geht hier heute richtig zur Sache. In diesem Sinne.
Cheers. Cheers.
Was man zu Merlot sagen kann, ist auf jeden Fall, dass Merlot auf der ganzen Welt zu Hause ist. Und dass es Merlot in den etlichsten Preiskategorien gibt, ja, also ob Einstieg, mittleres Preisfeld oder Champions League, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, in einer unserer ersten Folgen, die teuerste Flasche Merlot, die jemals über den Ladentresen rollte, war ein 1961er Chateau Petrus aus,
ich weiß nicht mehr,
ach Gott, Pomerol, Bordeaux, für lässige 12.000 Scheine.
12.000 Scheine, da habe ich noch was draufzulegen, erzähle ich dir gleich.
Und das, was typisch für Merlot ist, auf jeden Fall, ja, ich würde schon sagen, so eine mittlere bis stark ausgeprägte Säure- und Tanninstruktur. Und was man ja auch hier schön sieht, sind so Aromen von Himbeere, Kirsche, Zwetschgenschokolade, vielleicht auch so ein bisschen Zedernholz.
Ach, ja. Das ist doch ein schöner Einstieg. Einmal Cheers. Jetzt geht's Richtung Frankreich. Parlez-vous français?
Beamt euch weg, unser Thema heute, Frankreich.
Je m'appelle Jonas.
Je m'appelle Lou.
Comment tu t'appelles? Lou. Was kannst
Hab
du
ich
noch?
Doch schon gesagt. Das war, du musst doch zuerst sagen, comment tu t'appelles.
Was?
Du musst zuerst sagen, comment tu t'appelles.
Ach, stimmt.
Und dann sage ich.
Also nochmal. Comment tu t'appelles?
Je suis Louisa.
Je suis?
Nee, ich bin.
Ja. Und kannst du auch, was kannst du noch? Ein Wein bestellen? Ein
nicht.
Zimmer? Je voudrais en chambre avec douche et toilette. Toilette.
C'è un vino bianco.
Wir sind doch voll im Thema, geht doch.
Nee, ja, also um deine Frage zu beantworten, nein, ich spreche kein Französisch.
Aber war leicht, die Folge vorzubereiten?
Ja, voll. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich finde, eine Sprache sollte in der Welt des Weins niemals ein Hindernis sein. Ja, wirklich.
Ja, hast du recht.
Deswegen habe ich auch lange überlegt, wie wir diese Folge aufziehen, weil Frankreich ist sehr komplex. Das, was ich aber wichtig finde, ist einmal zu verstehen, welche Region es eigentlich gibt und welche Rebsorten oder auch, ich sag mal, Stilrichtungen man dort findet. Und ich denke, das ist auch das, was einen im Einkauf oder im Restaurant überfordern kann. Mhm. Und wie du gerade auch schon richtig angesprochen hast, für viele Weinfans ist Frankreich so ein rotes Tuch, weil die Sprache eine Hürde ist. Und dann kommt noch das ganze Weingesetz dazu und dann, keine Ahnung, dann die Herkunft und dann ist wieder da die Rebsorte und die Stilistik und dann geht bei vielen so die Klappe runter und sagen so, okay, danke, ciao.
Und deshalb hat sich Lou dazu entschlossen, haben wir uns dazu entschlossen, den roten Faden sozusagen über die Weinbauangebiete hinunter zu spinnen. Mhm. Und so hangeln wir uns ein bisschen entlang. Ja. Bist du denn gerne in Frankreich?
Also ich bin eigentlich gerne in Frankreich, aber ich war lange nicht mehr in Frankreich, geschuldet auch durch so einen Virus, den wir hatten. Mhm. Und dann ist die Zeit so davon galoppiert und ich war in der Champagne, da bin ich öfter, aber ich wollte auch demnächst nochmal wieder ins Burgund und so, aber irgendwie hat sich das zeitlich
nicht vorgreifen.
Du, hey, das ist
nicht vorgreifen.
So stressig.
Lass uns vorweg mal ein paar
allgemeine... Mein Life ist so stressig. Ja, erzähl.
Lass uns vorweg mal ein paar allgemeine Fakten zu Wein in Frankreich abklopfen. Also was für den Faktenspeicher für die nächste Party, weißt du?
Ja, genau, wenn du so einen raushauen willst. Ja. Also, Frankreich, und das ist, glaube ich, für viele, die sich gar nicht tagtäglich mit Wein beschäftigen, immer wieder krass zu hören. Frankreich gehört neben Italien und Spanien zu den größten Weinproduzenten der Welt. Also die buhlen sich immer um Platz 1 und Platz 2, aber grundsätzlich Frankreich Top 3, das kann man sich schon mal merken.
Zum Vergleich mal von den Flächen her?
Ja, also bestes Beispiel hatten wir immer im Studium. Die Rebfläche des Weinanbaugebiets Bordeaux, hat jeder schon mal gehört, Bordeaux.
Also die Anbaufläche des Weins Bordeaux.
Ja, die Gesamtrebfläche Bordeaux entspricht der Gesamtrebfläche Deutschland. Das muss man sich mal reintun.
Reinpfeifen.
Also
krass. Ja, ist schon
es
krass.
Sind, glaube ich, aktuell 110.000 Hektar und Deutschland hat auch ungefähr 100, oder Bordeaux sind, glaube ich, 100.000. Leg mich jetzt nicht auf die paar Dinger da fest. Mhm. Und Gesamtrebfläche Deutschlands ist auch ungefähr 110.000. Also das kann man sich mal wirklich, das ist schon krass. So, dann hat man mal eine Größeneinordnung. Mhm. Und ja, aus Frankreich kommen einige der begehrtesten Weiß- und Rotweine der Welt. Ich denke, das wissen wir alle. Und Frankreich produziert aber nicht nur Stillwein.
Du hast es eben genannt.
Sondern auch Champagner, Cremant, also der Schaumwein, der überall in Frankreich produziert wird. Vangeon, Cognac, Armagnac, Süßweine wie Sauternes aus Bordeaux. Also es ist nicht nur für normalen Wein bekannt. Mhm. Was man sich auch noch merken kann, das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet ist das Languedoc. Eine bekannte Stadt ist zum Beispiel Montpellier. Hast du vielleicht schon mal gehört. Mhm. Dann gefolgt von Bordeaux, also Bordeaux auch die City. Und die Rhone, da kennt man zum Beispiel Städte wie Lyon oder Avignon. Und das kleinste Weinanbaugebiet Frankreichs ist das Jura.
Jura.
Ja, das ist echt putzig. Und
das Saarland sozusagen.
Und wir werfen trotzdem einen kleinen Blick, also einen klitzekleinen Blick auf das Weingesetz Frankreichs.
Wenn wir es unbedingt müssen?
Ja, weil man das eigentlich recht simpel runterbrechen kann. Nämlich, je enger die Herkunft, desto besser die Qualität. Das heißt, muss man sich immer wie eine, ja, wie eine Pyramide vorstellen. Ich erkläre das gleich auch nochmal am Beispiel Burgund. Und dieses Prinzip des Weinrechts ist eigentlich für fast jedes Weinanbauland gleich, weil es auf dem romanischen Weinrecht der EU-Weinmarktverordnung von 2009 beruht. Also das kann man mal gehört haben. Je enger die Herkunft, desto besser die Qualität.
Aber jetzt hangeln wir uns von Weinanbaugebiet zu Weinanbaugebiet in Frankreich. Sir. Und wir starten mit einem Flusstal, das unfassbar schön ist.
Mhm.
Die Loire.
Die Loire.
Voller Kultur, voll leckerem Wein.
Warst du schon mal da?
Ja.
Ist echt schön.
Oh.
Es ist wirklich traumhaft.
Das ist wirklich, das ist gemalt. Das ist
es
wie
ist
so ein
gemalt und auch die Weine von dort sind toll, die alle, wie wir gerade schon gesagt haben, eine ganz eigene Stilistik aufweisen. Also geprägt erstmal durch den Atlantik. Ja, also wir haben eher ein kühleres Klima, kann man schon sagen.
Raueres Klima.
Ja, ein raueres einfach. Und die, das spiegeln auch so ein bisschen die Weine wieder. Also es sind Weine, die sehr frisch sind und geprägt sind durch eine wirklich sehr gut strukturierte Säure.
Mhm.
Und die Loire ist bekannt für Sauvignon Blanc. Ja, findet man an der Loire unter den Namen Sancerre, Puy Fumé, Fumé Blanc. Dann haben wir Chenin Blanc. Das ist eigentlich auch so eine Flaggschiff-Rebsorte der Loire und bleibt eigentlich auch in Frankreich. Die wenigsten kennen Chenin Blanc aus Frankreich und insbesondere von der Loire. Chenin Blanc versteckt sich hinter den Bezeichnungen auf dem Etikett Anjou, Vouvray oder zum Beispiel auch Pinot de la Loire. Und dann haben wir aber auch noch den Cabernet Franc. Ja, auch hier auf dem Etikett findet man auch zum Beispiel unter Saumur oder auch Anjou, da muss man dann einfach bei der Flasche gucken, ist da jetzt weiß drin oder rot. Wenn der weiße Inhalt drin ist, dann ist es immer Chenin Blanc in der Regel, und wenn der rote Inhalt ist, dann ist es eigentlich immer Cabernet Franc, und Cabernet Franc ist schon ein bisschen grüner von der Stilistik, kann ein bisschen grüner sein, ist eine sehr kräftige Rebsorte, gute Säure- und Tanninstruktur und macht sehr rustikal und auf der anderen Seite aber auch sehr elegante Rotweine.
Also durchaus beides vorhanden.
Mhm. Ja.
Dann geht es in eines der bekanntesten Anbaugebiete in Frankreich, die Champagne. Denn da kommt nicht nur das edle Sprudelwasser her, ne?
Richtig. Also auch hier vielleicht nochmal so als kleine Randnotiz. Champagne ist eine der kühlsten Regionen Frankreichs. Und die Trauben hatten einfach in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten zu reifen. Und aufgrund dessen hat man dann halt einfach in der Champagne Schaumwein gemacht, weil für die Schaumweinproduktion benötigen wir immer einen Grundwein, der eine sehr gute Säurestruktur hat, also hohe Säurewerte und niedrige pH-Werte, ja. Und dann hat man da halt einfach Schaumwein gemacht, aber auch in der Champagne verändert sich das Klima. Also es wird auch wärmer. Trotzdem hat man halt in der Champagne immer wieder so Extremjahre, ja, wo extrem viel Regen ist und es wird einfach nichts reif. So. Und die Champagne ist eigentlich die Wiege der traditionellen Flaschengärung. Haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen in der Folge 9. Also da gerne auch nochmal reinhören. Bekannte Stile sind zum Beispiel Blanc de Blanc, Blanc de Noir oder zum Beispiel auch Rosé Champagner. Ja, es gibt aber auch noch die Prestige Cuvée und die Single Vineyard Cuvée und hast du nicht gesehen. Und in der Champagne sind 8 Rebsorten zugelassen. Wenn wir von Champagner sprechen, meinen wir aber eigentlich immer Pinot Meunier, also Schwarzriesling, Pinot Noir, Spätburgunder und Chardonnay. Und auch ganz wichtig, die Champagne ist nicht nur für Schaumwein bekannt, sondern auch für den sogenannten Coteau Champenois. Das ist Stillwein aus der Champagne. Gab es schon immer, wurde aber einfach immer privat von den ansässigen WinzerInnen dort getrunken und hat nie seinen Weg in den Markt gefunden. Und es war auch teilweise untrinkbar aufgrund dieser krassen Säurestruktur.
Und jetzt?
Gewinnt aber gerade immer mehr
Einzug. Durch den Klimawandel.
Immer mehr Einzug auf den Weinkarten dieser Welt. Man findet nicht viel guten Coteau Champenois, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der richtig in Fahrt kommt. Ja, ist richtig im Kommen. Also da auf jeden Fall mal die Ohren spitzen.
Und aus der Champagne geht's jetzt an die Grenze zu Deutschland, ins Elsass.
Warst du schon mal da?
Ja, klar.
Ja. Wo bist du denn da
reingefahren? Gourmet. Mit dem Fahrrad bin ich aus Hamburg losgefahren.
Wirklich?
Nein, war witzig. War mein Eltern früher da. Meine Eltern sind früher immer mit mir, mit dem Auto, aus Hamburg bis in den Süden Spaniens gefahren. Und zwar im Zickzackkurs durch Frankreich. Ich hab eigentlich die Zeit meiner Ferien immer im Auto verbracht.
Klingt
da gab es noch nicht so.
Aber wir hatten da eine ähnliche Kindheit, weil bei uns war es auch immer so. Und wir sind dann auch immer oft ins Elsass gefahren, haben da eingekauft für die Gastronomie und so. Hier
die Gourmet-Familie Schmidt.
Ja, über die Gourmet-Familie Schmidt. Hier so von, weißt du, über die Südpfalz und dann darüber. Ha? Flammkuchen, Jessen und so Sachen.
Herrlich.
Ne? Herrlich. So. Und bekannt natürlich auch für sehr gute Weine, vornehmlich aus den Rebsorten Pinot Gris, ja, also Grauburgunder, Riesling, Gewürztraminer und natürlich den Cremant d'Alsace, also den Cremant aus dem Elsass. Eigentlich ein sehr bekanntes Exemplar der Cremants.
Der Cremant-Familie.
Und die Stilistik.
Im Elsass?
Im Elsass. Allgemein gesprochen, ja, kann man schon sagen, dass die Stilistik eher so ein bisschen barocker und breitschultriger ist. Also ein Pinot Gris, der hat schon Power. Ein Riesling hat zwar die Säure, aber hat schon ein mächtiges Gerüst und auch so ein Gewürztraminer. Und die sind auch öfter ein bisschen höher im Alkohol, einfach ein bisschen molliger, breitschultriger.
Ein Wein für Könige.
Okay, und okay. Und ja, einfach fülligere Weintypen. Und oft hat das Elsass so ein angestaubtes Image, was ich eigentlich schade finde, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass es da sehr viele Winzerinnen und Winzer gibt, die eine neue Stilistik fahren wollen.
So, aus dem Elsass geht's weiter. Nächste Haltestelle, Burgund.
Burgund kann man sich mal auf die Fahne schreiben.
Warte kurz. Auf die Fahne schreiben.
Zwei Rebsorten, ja, die man sich merken muss. Eigentlich relativ simpel. Pinot Noir und Chardonnay. Pinot Noir vor allen Dingen. Also Pinot Noir, Spätburgunder und Chardonnay. Es gibt auch noch
Eine
weiße Rebsorte, die heißt Aligoté. Und vereinzelt findet man auch Gamay. Aber das sind so zwei Rebsorten, die eher eine Nebenrolle spielen. Also das, was man sich merken muss, Pinot Noir und Chardonnay abspeichern. Dann der Aufbau des Weinrechts. Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, je enger die Herkunft, desto besser eigentlich auch die Qualität. Mhm. Ist im Burgund sehr einfach. Musst du dir immer vorstellen wie eine Pyramide. Unten ist die regionale Appellation, zum Beispiel Bourgogne Blanc. gefolgt von der kommunalen Appellation. Also da kommunal steht für Weine aus mehreren oder einer Gemeinde, zum Beispiel Meursault Village. Ja, also das sind die Village-Weine. Mhm. Danach kommen die ersten Lagen, die sogenannten Premier Crus.
Jetzt sind wir schon über die Mitte raus, oder?
Richtig.
Von der Pyramide.
Und ganz oben, ja,
die Spitze,
findet man die Grand Crus, ja, also die großen Gewächse, die großen Lagen. Und so eine große Lage, es ist ein bisschen, die sind ja auch schlaue Füchse da unten, da im Bourgogne, ne? Die machen das mit dem Marketing ganz, ganz schlau hier, ne? So, Premier Cru, erste Lage, impliziert ja eigentlich das Beste. Nee, aber die große Lage ist das Beste.
Hat nochmal.
Und die große, genau, die große Lage, das sind ganz oft so die Filetstücke, also einzelne Parzellen, die innerhalb dieser Premier Cru-Lage liegen.
Aber was macht die besonders?
Naja, die sind besonders aufgrund, also Ausrichtung der Lage, des Mikroklimas, der Bodenstruktur, der Ostwind, der Westwind und hast du nicht gesehen. Ja,
Wahnsinn, Wahnsinn.
Also ganz, es sind wirklich speziell ausgesuchte Lagen, die liegen meistens dann auch immer so in der Mitte. Also nicht ganz oben, nicht ganz unten, sondern so mittig.
Und das bezahlt man dann logischerweise auch, ne?
Ja, natürlich, hör mal. Das ist doch die qualitative Spitze. Das kostet doch Geld. Wer soll das bezahlen? Wenn wir uns das Burgund jetzt auf der Karte angucken, dann haben wir die Côte de Nuit, die Côte de Beaune und Côte de Nuit plus Côte de Beaune macht Côte d'Or. Ja, das ist so dieser lange Streifen, wenn man drauf guckt. Und dann haben wir unten noch die Côte Chalonnaise und noch das Mâconnais und oben, ganz oben, so wenn man auf die Karte guckt, links oben, haben wir das Chablis. Ja, das muss man sich so ein bisschen merken. Und bekannte Herkünfte, wir haben ja gesagt, wir haben zwei Rebsorten.
Jetzt bin ich gespannt.
Wieso bist du jetzt gespannt?
Nee, weil ich das spannend finde.
Ach so, ich sag jetzt mal so ein paar, ja, dann kannst du den ganzen Streifen, kannst du auf der Karte angucken. Aber bekannte Herkünfte für Chardonnay, dass man es mal gehört hat, ist zum Beispiel Meursault, Puligny-Montrachet, Chablis, Chassagne-Montrachet. Das sind so Dinger, das sind auch, glaube ich, so mit einige der berühmtesten Appellationen bzw. Herkünfte, von denen
Meursault
man mal
und Chablis, das ist für mich.
Ja? Und diese Meursault, ja, ist einfach eine Gemeinde, ne?
Ja.
Chablis ist auch eine Gemeinde, so gesehen. Und Montrachet auch. Beziehungsweise Puligny-Montrachet. So musst du dir das vorstellen.
Mhm.
So. Und für Pinot Noir gibt es halt eben bekannte Herkünfte oder Gemeinden. Das ist zum Beispiel Volnay, Gevrey-Chambertin oder Chambol-Musigny. Ja, also das kann man auch mal gehört haben. Also was ich damit
kommt
sagen
kaum
will.
Kaum nach mit dem Mitschreiben hier.
Ja, ich versuche das jetzt auch wirklich so einfach wie möglich runterzubrechen, weil das für viele ja immer so kompliziert ist. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt nochmal? Also wenn ihr Chablis auf dem Etikett seht, Chardonnay. Ja, wenn ihr Meursault auf dem Etikett seht, auch Chardonnay. Aber Meursault und Chablis zum Beispiel haben einfach eine andere Stilistik. Ja? Chablis ist immer ein bisschen zitrischer, ein bisschen
zum
Säure
Glück,
forward.
Zum Glück, stell dir mal vor, es würde alles gleich schmecken.
Richtig, und Meursault, ganz oft, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, hat aber wirklich einen merklicheren Holzeinsatz. Also da ist ein bisschen holzgelutschter, aber elegant und sexy, so muss man sich das vorstellen. Puligny-Montrachet zum Beispiel auch. Ja.
Aber Chardonnay zum Beispiel aus dem Burgund, wodurch zeichnet sich das aus?
Man könnte die Frage auch anders stellen, was zeichnet guten Chardonnay aus?
Okay.
Und guter
was,
Chardonnay.
Was zeichnet guten Chardonnay aus?
Guter Chardonnay ist für mich frisch und hat eine sehr prägnante, aber selten spitze Säurestruktur. Oft sind sie für mich salzig, kristallin und je nach Herkunft, wie gesagt, können sie auch ein bisschen holzgelutscht sein, aber dann halt eben elegant und sexy, also gut eingebunden. Das Holz muss gut eingebunden sein.
Ja, weil sonst steige ich immer aus, ne?
Wieso?
Weil, ja, bei diesem
nein,
stark
holzgelutschten. Nein, das kann richtig gut sein.
Ja, da muss
das
ich mal
muss einfach, wir gehen nochmal zusammen, wir gehen nochmal in den Weinbau.
Wie ist das mit dem Pinot Noir?
Ja, ebenfalls, ne? Das sind halt so Weine, die im Cool-Climate-Stil sind. Ja, sowohl der Chardonnay aus dem Burgund als auch der Pinot Noir. Die sind, das ist schlank, das ist elegant, das ist gut strukturiert, erdig, würzig, saftig. Da werden die Flaschen leer. Das macht Bock, das macht Spaß. Das ist Pinot Noir und Chardonnay aus dem Burgund.
Wir gehen vom Burgund jetzt rein ins Bordeaux.
Ach so, ja, Bordeaux. Bordeaux teilt sich grob genommen in das linke Ufer und das rechte Ufer auf. Ja, das kann man sich einfach schon mal merken. Und jedes Ufer, auch wichtig, wird immer durch eine Rebsorte dominiert.
Mhm.
Ja, das rechte Ufer ist bekannt für die Rebsorte Merlot, die dann oft verschnitten wird, zum Beispiel auch mit ein bisschen Cabernet Franc. Und ja, aromatisch, das hängt ja auch immer ab, wer den jetzt gemacht hat und alles drum und dran. Und auch, ob es ein gereifter Bordeaux ist oder halt eben nicht, aber grundsätzlich schon eher so ledrig, Erdbeere, Feige, Pflaume. Und das linke Ufer wird durch Cabernet Sauvignon geprägt. Ja, und hier hat man eher so Noten wie Cassis, Tabak, Lakritz und ganz prägnant, also was ich immer extrem prägnant finde in Blindverkostung, aber auch so, wenn wir gereiften Bordeaux bestellen.
Mhm. Na, sag mal.
Dann ist immer diese Bleistiftmine da.
Bitte was?
Bleistiftmine.
Genau, jeder lutscht doch einfach mal an seinem Bleistift.
Ja, du lachst. Irgendwann sitzt du da und hast ein Bordeauxchen im Glas und sagst so, hör mal, Bleistiftmine.
Ich,
ja,
warte, du, ich drehe mal mein Aromarad. Ist gar nicht dabei, Bleistiftmine.
Ich meine das jetzt ernst. Du lachst, ja. So, das kann man sich merken.
Aber toll, wie du das visualisierst. Also das kann man sich jetzt wirklich merken. Da wünsche ich mir, Lou Schmidt wäre meine Lehrerin. Naja, bist ja auch ein bisschen, ne? Aber rechte Ufer, ledrig, Erdbeere, Merlot. Feige, Pflaume, genau, Merlot. Linke Ufer, Cabernet Sauvignon, ne? Cassis, Lakritz-Tabak oder
ja, aber es ist stilistisch ist es schon sehr, ja. Und es ist auch ganz oft, wenn wir wirklich Blindverkostung haben, dann haben wir uns alle vorgearbeitet und wir wissen, ja, du lachst, und wir wissen dann, okay, es ist alte Welt, es ist Frankreich, es ist Bordeaux, und dann ist halt die entscheidende Frage immer, linke Ufer, rechte Ufer. Und wenn ich dieses Bleistift in der Nase habe, dann sage ich immer, okay, es muss Cabernet Sauvignon linkes Ufer sein.
Ich finde es so krass, da musst du ja auch diesen Duft bzw. den Geschmack einer Bleistiftmine wirklich mal, ne?
Ja, das ist, weißt du, wie das ist, so ein bisschen wie wenn du wie früher in der Stunde deine Bleistifte angespitzt hast.
Ne, ich finde es spannend. Ich werde mal drauf achten.
Achte mal drauf. Und auch hier, ne, das klingt jetzt immer so, oh ja, greift der Bordeaux, es ist ja so teuer und so, aber es gibt wirklich tolle Bordeaux-Weine. Und dann haben wir noch das Sauternes, und aus dem Sauternes kommen, hast du schon mal gehört?
Noch nie gehört.
Kommen Sauternes. Weltberühmte Süßweine her.
Ja, aber das ist ja, du weißt ja, hast du ja auch gelernt in den letzten mehr als 40 Folgen, dass Süßweine tatsächlich gar nichts für mich sind.
Ja, man kann sich ja trotzdem für etwas interessieren. Ja, ich muss mir ja auch Fußball angucken. Man weiß, dass wenn der da reinschießt, dann kriegt der einen Punkt, und wenn der da reinschießt, kriegt
aber
der
nur, wenn
einen
WM
Punkt.
Ist. Ne?
So, dann gibt es noch weißen Bordeaux, besteht ebenfalls aus vornehmlich Semillon und oder Sauvignon Blanc. Und da gibt es eigentlich auch so zwei Stile, die man sich merken kann. Kräftigere Weißweine kommen aus dem Pessac Léognan. Und dann gibt es halt eben eher die leichteren Einstiegs Sauvignon Blanc, Semillon für jeden Tag. Die kommen so aus dem Entre-deux-Mer.
Aber das ist spannend zu wissen. Also weißer Bordeaux ist nicht so wirklich bekannt, ne? Bei uns in Deutschland. Also wenn du jetzt jemanden fragen würdest auf der Straße, so
ich glaube die meisten
Bordeaux, weiß oder rot, sagen sie sofort rot.
Ja, ja. Also immer. Ich glaube, die meisten assoziieren definitiv Rotwein mit Bordeaux.
Rotwein,
ja.
Nächster Abschnitt ist die Rhone.
Wir fahren weiter an die Rhone. Ja, hier ganz wichtig. Also eigentlich ist Frankreich gar nicht so kompliziert, auch wenn jetzt vielleicht bei vielen der Kopf platzt, aber es ist eigentlich wirklich stilistisch immer sehr einprägsam, ja. Wir haben hier auch die nördliche Rhone und wir haben die südliche Rhone. Und die nördliche Rhone, da haben wir in unserer Folge mit Syrah schon mal sehr ausführlich auch drüber gesprochen. Die nördliche Rhone ist geprägt durch ein eher kühleres Klima. Man hat ein bisschen mehr Regen, man hat sehr steile Hänge, die vornehmlich geprägt sind durch Granitböden. Und es gibt genau zwei Rebsorten, die man an der nördlichen Rhone findet. Und das ist einmal der Syrah im Rotweinbereich und einmal der Viognier im Weißweinbereich. Und Viognier auch ganz, 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 ganz wenig. Also wenn ihr nördliche Rhone hört, erstmal Syrah. Und diese Syrah von der nördlichen Rhone sind wirklich Säure betont, ganz feine Tanninstruktur, filigran,
also elegant.
Tiefdunkle Rotweine, aber elegant, ja, also überhaupt nicht schmächtig oder füllig oder sowas. Und bekannte Herkünfte für exzellenten Syrah sind zum Beispiel Saint-Joseph, Gros-Hermitage, Hermitage oder auch Corners.
Also, da könnt ihr nachhören. Syrah-Folge ja, habe ich gerade eben woher weißt du das denn?
Ja, weil ich einfach vorbereitet bin, Jonas.
Ist ja unglaublich. Folge 19, also eine großartige Syrah-Folge.
So, und von der südlichen Rhone kommen eher kräftigere Rotweintypen, nämlich vornehmlich Cuvées, ja. Zum Beispiel aus den Rebsorten Grenache, Syrah, Mourvèdre. Manchmal ist auch noch ein bisschen Cinsault mit drin. Bekannt sind diese Cuvées übrigens unter dem Namen GSM Blends. Oder GSM Blends. Ja, also falls du irgendwas mal liest, das ist ein, keine Ahnung, irgendeine Weinbeschreibung, da steht dann irgendwie GSM Blends, dann weißt du ganz genau, okay, südliche Rhone, Grenache, Syrah, Mourvèdre.
Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, Grenache und Syrah ist der Hauptanteil, oder? In diesen ganzen Cuvées?
Das kommt immer drauf an. Ja. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, du veränderst deine Stilistik damit und es kommt immer auf den Winzer und die Winzerin an, was die anstreben. Das ist immer so. Ich wiederhole mich da ja so oft, aber man kann das immer ganz schlecht in so eine Schublade stecken. Aber ja, Grenache und Syrah sind eigentlich so die vorrangigen Rebsorten. Ich wollte nur, dass du es mal gehört hast mit diesem GSM oder GSM oder whatever. Und die bekannteste Herkunft, die eigentlich jeder kennt, Châteauneuf-du-Pape.
Kenn sogar ich.
Auch ein Blend, nicht, also keine reinsortige Nummer.
Du hast, glaube ich, jetzt schon 5 Regionen beschrieben, richtig?
Ich habe nicht mitgezählt.
4 oder 5 Regionen. Ja. Gibt es noch weitere?
Yes, es gibt noch das Beaujolais.
Beaujolais,
berühmt für diese Gamay. Gamay. Okay.
Gamay.
Auch rote Rebsorte hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen beim Thema Burgund.
Mhm.
Erkennt man auch beim Einkauf oder im Restaurant an diesen Namen wie Morgon oder Fleury. Hinter Morgon oder Fleury versteckt sich immer die Rebsorte Gamay. Und das sind eher so saftige Rotweine, leicht würzig, vielleicht auch ein bisschen floral. Und
Fleury, floral, die Brücke für mich.
Ja, es gibt, also vielleicht das auch noch, dass man es mal gehört hat, es gibt 10 Herkünfte oder große Appellationen im Beaujolais, die alle Gamay machen. Also es gibt fast ausschließlich nur Gamay dort.
Boah, ey, das zusammenfassen. Aber ich versuch's mal. Jetzt gleich. Ja. Also Frankreich und Wein zusammengefasst in 30 Sekunden.
Ja, also,
krieg ich aber einen Grimme-Preis.
Für mich auch eine Mammutaufgabe, hier mal irgendwie einen roten Faden reinzubringen. Da kommt wahrscheinlich morgen auch wieder jemand um die Ecke und sagt, das hast du aber vergessen, aber da wächst doch noch das und das. Ja,
aber wir wollen noch in dein Weinlexikon gucken. Heute M wie Mehltau.
Los, Weinlexikon.
Ja, Mehltau. Im Weinbau gibt es 2 gefürchtete Pilzkrankheiten, die beide zu erheblichen Schäden und Ernteausfällen führen können. Das ist nämlich einmal der echte Mehltau, den kennt man auch unter Oidium, und der falsche Mehltau, den kennt man unter dem Namen Peronospora oder wie wir im Fachjargon sagen, hör mal, Pero. Und Oidium tritt verstärkt in warmen bis heißen Regionen mit kühlen Nächten und Taubildung auf. Die 2 Krankheiten kennst du bestimmt auch aus dem Garten, wenn du eine Rose oder sowas hast.
An der Rose, an der Hecke.
Ja, so überall.
Ja, klar.
Ja, also Pero.
Ist alles voll, wa? Aber, also, nicht, aber ich bezeichne die nicht so liebevoll wie du. Also
Oidium tritt eher verstärkt in warmen bis heißen Regionen auf. Ganz oft dann auch, wenn es kühle Nächte sind und man morgens so eine Taubildung hat.
Mhm.
Und Peronospora hingegen liebt es feucht, also insbesondere dann, wenn die Laubwand aufgrund dieser ständigen Regenfälle, die wir auch im letzten Jahr gehabt haben, also 2021, einfach nicht mehr richtig trocken wird, dann kann sich die Pilzkrankheit einfach, also wirklich explosionsartig ausbreiten, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Und diesen Kampf gegen diesen enormen Pilzdruck, also in solchen extremen Jahren, den gewinnt man eher Spritzen. Also, aber dann aber auch mit überdurchschnittlich vielen Spritzdurchgängen, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn es regnet und regnet und regnet, du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Weil das Zeug kann ja gar nicht mehr einwirken, das wird direkt wieder abgewaschen.
Ja, und muss man dann präventiv eigentlich schon spritzen oder spritzt man das tatsächlich nur bei Befall?
Man kann präventiv auch arbeiten, aber natürlich dann verstärkt, wenn befallen ist, ja. Ja.
Und damit die Ernte nicht ausfällt, das wäre natürlich dann der Supergau.
Richtig, ja. Und insbesondere, weißt du, wenn du ökologischen oder biodynamischen Weinbau fährst, dann ist so ein hoher Pilzdruck halt echt eine extreme Herausforderung, weil das einzige effektive Mittel, was zur Bekämpfung von diesen Krankheiten zugelassen ist, kannst du halt mit Backpulver arbeiten oder Kupferpräparaten. Kupfer, ja. Und Extremjahre in Deutschland, habe ich eben schon gesagt, waren 2021 und halt eben 2016. Ja. Aber was richtig toll ist, sind halt diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die wir auch schon mal öfter verkostet haben. Piwis, genau. Also ich war im Gespräch mit einer Winzerin und im konventionellen Weinbau mussten die 2021 teilweise 11, 12 Mal spritzen, weil die gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Und sie hat halt genau 2 Spritzdurchgänge gemacht, ne? Weil die Rebsorten, die sie gepflanzt hatte, einfach wesentlich resistenter gegenüber diesen Krankheiten.
Jetzt müssen wir kurz durchatmen. Jetzt versuche ich mal das Thema Lou führt uns durch Frankreich zusammenzufassen. Und du bist eingeladen zu ergänzen, logischerweise. Frankreich gehört neben Spanien und Italien zu den größten Produktionsländern der Welt. Dann habe ich mir notiert, die Loire ist bekannt für frische Weine aus Sauvignon Blanc, Chenin Blanc und Cabernet Franc.
Mhm.
Das Burgund ist für elegante Weine aus Pinot Noir und Chardonnay bekannt.
Ja.
Die Rhone ist im Norden für Weine aus der Rebsorte Syrah bekannt, also reinsortig.
Ja.
Und im Süden für Cuvée.
Genau, für Cuvée, auch bekannt als GSM-Blend, ja, also Syrah, GSM, Grenache, genau. Mourvèdre, oft ist auch noch ein bisschen Syrah, sind so dabei, also eher ein bisschen breitschultriger.
Mhm. Und die Champagne, logisch für Champagner. Mhm. Und du hast auch einen Stillwein genannt.
Coteau Champenois.
Coteau Champenois.
Coteau Champenois, ja.
Und das Bordeaux, ja, das sind kräftige Blends aus Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Petit Verdot.
Mhm.
Stimmt, linkes Ufer erinnere ich noch, Cabernet Sauvignon, rechtes Ufer Merlot.
Richtig,
ne? So was.
Also dominiert, ja.
Okay, linkes Ufer Cabernet Sauvignon, rechtes Ufer Merlot.
Korrekt.
Und der Elsass ist bekannt für seinen leckeren Flammkuchen. Und
reduziert, aber es kommt dann alles auf Flammkuchen.
Nein, für Rieslinge, Pinot Gris hast du genannt. Und
Gewürztraminer.
Gewürztraminer.
Und natürlich auch Cremant.
Alles, was kein Champagner ist, ist in Frankreich Cremant.
Fast, ja.
So, und jetzt kannst du mir nochmal ein Stück von dem Merlot eingießen. Und denk dran, falls noch nicht geschehen, abonniert unseren Podcast, Cheers, dann wächst unsere schöne Cheers-Community immer weiter und immer weiter. Und ihr werdet, wenn ihr die Glocke aktiviert, immer pünktlich an eine Folge erinnert. Und das Wichtigste, wie Lou schon mal sagte, ist Empfehlung, ne? Persönliche Empfehlung. Gerne, 5 Sterne.
In diesem Sinne.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.